Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 29. Natürlich wie immer hier mit Nils, der mir gegenüber sitzt, aus dem Italienurlaub. Der hat schon so eine angenehme Bräune, hier kann ich euch sagen, dass die Sonne tut schon ihr Werk. Und ja, worüber haben wir heute gequatscht? Und zwar um viel Race-Action ging es. Also die ganzen Mitteldistanz- und 70.3-Rennen stehen jetzt an und wir sind mitten in der Triathlon-Saison gelandet und natürlich ein ganz großes Thema, das Starterfeld Ironman Hamburg wurde veröffentlicht und da mussten wir natürlich drüber reden, weil das hat einige Hochkaräter am Start und dann ganz am Ende hat Nils euch noch so ein schönes Takeaway mitgegeben, wie ihr denn so die Mitteldistanzen jetzt mal angehen und vorbereiten könnt, was da so wichtig ist.
Genau, es ist ein vollgepacktes Wochenende. Also ich glaube, viele von euch werden am Wochenende entweder in Ingolstadt starten, im Kraichgau starten, in St. Pölten starten, in Samborin starten, I don't know, wo immer noch. Auf jeden Fall ist es für viele auch ein Testrennen für die großen Rennen, die dann kommen. Ironman Hamburg vielleicht noch nicht unbedingt, der ist tatsächlich schon in 2,5 Wochen. Also das wird echt, das wird eng werden, Testrennen. Aber viele von euch werden auch in Rot starten, werden in Frankfurt starten und da bietet sich so eine 70.3-Distanz natürlich an, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze, was hat angeschlagen, was hat nicht angeschlagen. Also hört auf jeden Fall rein. Wir gehen auch nochmal kurz auf das Mindset des Christian Blumenfelds ein, mit was für einem Mindset der in Tokio am Start stand. Das war etwas, was mich hier auf dem Hinflug nach Italien sehr beeindruckt hat beim Podcast hören. Und dass er schon vorher wusste, er wird dieses Ding gewinnen. Und das hat er dann tatsächlich abgeliefert. Also es hört sich auf jeden Fall bis zum Ende durchzuhören. Es lohnt sich.
Sehr gut. Und damit schnell in die Werbung und danach ab in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, Der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen, denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Bumm, da sind wir mittendrin im Chat Nummer 29.
Korrekt, 29. Correct. Und wir kommen diesmal, glaube ich, nicht drum rum, Nils. Wir sind quasi offiziell, also Ibiza war ja so ein bisschen der Auftakt, aber wir sind jetzt wirklich richtig offiziell und mit komplettem Vollgas in der Triathlon-Saison drin. Also es ist jetzt so mitten drin. Also was an diesem Wochenende ansteht, ist schon ein Kracher. Und dann kommen direkt schon die European Championships in Hamburg. Und ich werfe mal meine alles, was ich habe, in den Ring und sage, erst wo man gesagt hat, ah, Männer, Frauen splitten und Frauen Championships da und Männer dann da und sonst was. Aber für den Ironman Hamburg und für die Wertschätzung hätte, glaube ich, nichts Besseres passieren können, wenn man sich so die Starterliste anguckt. Da werden wir bestimmt auch gleich noch drüber sprechen. Aber ich prophezeie, das wird für die Triathlon Hochburg Hamburg nochmal so ein Boost geben, so ein Push. Das ist meine Prognose.
Ja, definitiv. Also wir haben ja eben schon kurz off-record darüber gesprochen. Ich bin ja seit Dienstag im Urlaub. Und wir haben ja heute, muss man noch echt sagen, Nick, heute ist Vatertag, weißt du das eigentlich? Alle sitzen jetzt auf dem Rad, machen irgendwie lange Touren. Und
ach so, ich dachte, alle sind mit dem Bollerwagen und zwei Kisten Bier.
Ja gut, das wahrscheinlich auch, aber, aber so die Crowd von uns, ich gehe eher davon aus, dass die jetzt alle halt irgendwie auf dem Rad sitzen. Von den Athleten, die wir betreuen, da weiß ich zumindest, dass die jetzt noch viele auch wirklich so einen Feinschliff machen für die Wettkämpfe, die am Wochenende anstehen. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber
also so Vatertag ist klar eingeplant, ist Zeit für einen Vater und dann schreibst du allen Vätern 6 Stunden Radfahren auf den Plan, oder?
Ja, klar, logisch.
Long Ride und Long Run.
Und den
Race Simulation.
Und den Mädels in Beziehung Ruhetag, damit sie sich um alles andere kümmern können. Oh, die Familie, sich um die Familien kümmern können und die Männer loslegen können. Nee, worauf ich eigentlich.
Das ist herrlich. Direkt am Anfang alle Klischees bedient.
Genau.
Perfekt, haben wir die Klaviatur schon mal durchgespielt. Sehr gut.
Aber es ist doch irgendwie bitter, wir zwei sitzen. Du bei deinen Schwiegereltern, ich noch schlimmer in Italien an der Küste in einem traumhaften Hotel am Rechner und nehme Podcast auf. So ist es mittlerweile.
Naja, das ist, ich sag mal so, der Tag hat ja noch mehrere Stunden. Du willst ja sicherlich nicht nach der Aufnahme dieses Podcasts hier. Wir können es ja heute mal gucken, dass wir es auf eine Stunde halten jetzt. Dann kannst du wieder raus an den Strand und dir das zweite Peroni aufmachen.
Ah, jetzt hast du es verraten. Ich habe nämlich tatsächlich schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Das erste Mal, dass ich alkoholisiert arbeite. Das ist so. Aber ich musste tatsächlich eben bei dem Anblick von dem Peroni, was da am Nachbarnebentisch war. Weißt du, wenn die Flasche so kühl ist, dass die Flüssigkeit außen so abhärt. Oh, sensationell.
Ja,
da habe ich gedacht,
ja,
komm, ein. Und das war auch so 0,25. Und das ist ja wirklich so italienischer Lebensstil hier, da kannst du nicht Nein sagen.
Kannst du nicht.
Nee, aber wir haben gerade auch schon festgestellt, ich bin immer noch gefangen.
Warte. Hast du noch kurz überlegt, ob du ein alkoholfreies bestellst?
Nee, wenn dann All-In. Also All-In, das kann ich mir vorstellen.
Wenn dann All-In, 0,25
genau.
Bier.
Genau, ganz crazy.
Boah, vor der Podcast mal, die Triathlete, da hast du es aber mal richtig crazy krachen lassen.
Ja, Wahnsinn. Aber da musst du nochmal, als wir uns eben darüber unterhalten haben, was du erzählt hast von den Franzosen, dass die Deutschen immer sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja.
Was sagt dann der Franzose dazu?
Der Franzose, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt oder gesehen oder sonst was, wo so ein Interview war und meinte, ah, ihr Deutschen, ich verstehe euch nicht. Immer sagt ihr, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Warum soll man aufhören, wenn es am schönsten ist? Hat sich so richtig schön darüber aufgeregt, wie dämlich die Deutschen wir sind, dass wir aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt, dann ist es ja so, ne?
Das ist ja aber wie, ganz also, ehrlich, ist es ja, aber da sind wir zwei aber auch definitiv eher Südländer, weil wir nicht diejenigen sind, die sagen, okay, komm, wir gehen jetzt nach Hause.
Ja,
aber
stimmt.
wir sind dann halt doch so pflichtbewusst, dass wir dann sagen, komm, wir wollen noch einen Podcast aufnehmen, der ein bisschen sinnvoll sein soll. Insofern lassen wir es jetzt bei einem Peroni. Ich habe es auch schon verbrannt. Ich habe auch eben schon tatsächlich ein Glas Wasser über meinen Laptop rübergegossen. So viel dazu, ehemalige Profisportler und Alkohol. Aber komm, lass uns zum Thema kommen, denn ich wollte es sagen, also vorgestern bin ich in Italien angekommen und gestern kamen dann so die ersten, du bist dann ja doch ich versuche es zumindest, im Urlaub wirklich mein Telefon mal so ein bisschen weniger in der Hand zu haben und alle Stunde mal kurz über Instagram zu scrollen oder sonst was. Und dann habe ich gestern Abend mal Instagram aufgemacht und dann hatte ich sofort ein paar PNs von Athleten von mir, die mir dann das Line-Up vom Ironman Hamburg zugeschickt haben. Und du hast es ja eben schon einleitend gesagt, viele haben wahrscheinlich gedacht, ah, Ironman Hamburg und European Championships, das geht jetzt so ein bisschen unter, da kann man vielleicht dann nochmal eine Top-Platzierung rausholen. Und dann kam, wie gesagt, gestern das Starterfeld, Publik, brutal. Also wenn man sich das wirklich mal anschaut, ich finde schon alleine, die haben ja ein großes Plakat gehabt mit den Top-Athleten, die starten.
Mhm.
Willst du vielleicht mal kurz irgendwie rübergehen, wer da alles so abgebildet ist? Weil ich gehe dann auf die Seite 2 ein und die Seite 2, die so unter Ferner Liefen abgebildet sind, das ist eigentlich das, was so wirklich jedes Ironman-Feld eigentlich schon ausreichen würde. Oder soll ich mal, du suchst ja noch?
Ich kann natürlich über das Plakat gehen.
Genau, das
jetzt,
meine ich.
Was jetzt hier irgendwie draußen ist, aber ich würde das Plakat noch ergänzen. Aber auf dem Plakat zu sehen sind auf jeden Fall Flo Angert, Alistair Brownlee, Dennis Chevreau, Jan Frodeno, Christian Hogenhauk, Franz Löschke und Max Newman. Aber, und Alistair Brownlee ist der drauf? Ja, Alistair Brownlee ist, ja, habe ich auch vorgelesen, ja stimmt. Alistair Brownlee, genau. Aber wer halt auch noch mit drauf ist oder drauf sein müsste, ist aus den USA Matt Hansen, Peter Hemerick, Josh Amberger, Robert Kallin, auch in Rot, letztes Jahr ein unfassbar starkes Rennen gemacht, Jesper Svensson, Anno Gio, es ist
Maurice Clavel, auch ein Ironman-Champ.
Ja.
Also das sind wirklich, du könntest,
was auch, ich meinte. Den habe ich noch gar nicht gesehen auf der Startliste.
Doch,
Maurice, ja?
Ist auch,
ah,
auch.
Ja, krass.
Maurice Clavel, also da sind halt einfach so viele Athleten, wo du wirklich denken würdest, die können eigentlich schon ein richtig gutes Ironman-Feld an sich ergeben.
Michi Rählert, aber ganz unten fast.
Ja, aber auch zweifacher 73-Weltmeister, ja. Also auch er wird sich vielleicht daran erinnern, ich weiß noch, das letzte Mal, als Hamburg ein Ironman Männerfeld hatte, war Michi auch am Start und hat, glaube ich, nach 7 Kilometern angefangen zu humpeln und hat dann wirklich den Ironman beendet. War natürlich auch, ist ja ein bisschen so seine zweite Heimat, Hamburg nach Rostock. Wollte da wahrscheinlich einfach das Rennen beenden, was ja irgendwie auch ehrenwert ist, aber ist da 35 Kilometer mit einer dichten Wade gelaufen, gehumpelt, gegangen. Ich glaube, das war nicht so schlau, trotzdem zeigt das irgendwie wieder so seine Mentalität, Genie und Wahnsinn in einem, das kann man, glaube ich, bei Michael einfach so sagen, das würde er, glaube ich, auch selber über sich sagen, aber er ist auch am Start, freut mich irgendwie auch, finde ich ganz cool, also das ist wirklich ein krasses
Feld. Und von dir
ja
auch noch deine Athleten hier, ne, Fabi Günther,
genau,
und
Fabian
Julian
Günther
Fritzenschaft,
und
beide am
Julian
Start.
Fritzenschaft. Genau, Fabi hat es mir auch zugeschickt.
Ah.
Und meinte dann auch so, Koji, ich habe dann geschrieben, es wird kein Walk in the Park, da ansatzweise vorne mit ins Feld zu kommen.
Ja.
Fritz hat sich bedeckt gehalten, er hat gar nichts gesagt. Nee, das ist natürlich als Hamburger jetzt, da starten zu können, ist natürlich sensationell. Also ja, die
so
sind auch
Feld
beide
auch
wirklich voll, die sind beide absolut on track. Aber auch die ganzen Amateurathleten haben mir geschrieben, ey, wie cool ist das einfach, von diesen Athleten oder mit diesen Athleten am Start zu stehen. Also das wird wirklich ein absoluter Knaller und ein Riesenauftakt in die europäische oder nordeuropäische Ironman-Saison. Dies Wochenende ist ja auch Ironman Lanzarote. Mhm. Also kommt jetzt auch schon in 3 Tagen. Also das wird auch krass werden. Aber dann so die nordeuropäischen Rennen, die starten dann halt mit dem Ironman Hamburg. Und ich war überrascht. Ich habe letzte Woche mal geguckt, weil ich so gedacht habe, so richtig gutes Wetter hatten wir ja bisher noch nicht. Wobei die letzten Tage tatsächlich gut waren im Vergleich zum Rest von Deutschland. Also wir hatten echt ein paar Tage jenseits der 20 Grad. Und die Wassertemperatur war am letzten Wochenende schon 16 Grad. Also da wird safe geschwommen werden, weil ich habe gedacht, mal gucken, vielleicht sind es doch erst so 13, 14 Grad und dann wird das bei den Amateuren irgendwie so eine enge Kiste. Profis müssen ja eigentlich dann doch immer relativ schnell die komplette Strecke schwimmen. Aber ich denke, wir werden mit Sicherheit, wenn das Wetter so weitergeht, wie es jetzt gerade in Hamburg ist, werden wir irgendwie so 17, 18, 19 Grad Wassertemperatur haben, was ja mit Neo perfekt ist. Und dann wird das wirklich ein Rennen werden. Also die Stimmung ist ja eh schon immer extrem stark.
Das wollte ich dich gerade fragen. Was denkst du, wird das nochmal irgendwie so ein Feld und die Medienaufmerksamkeit, die das bringt und vielleicht auch, ich meine, wenn Frodeno startet, das wissen wir eh, ist halt einfach ein Riesenzugpferd. Und wenn dann aber jetzt noch die anderen mit Brownlee und die anderen großen Namen dazukommen, meinst du, Hamburg wird noch mehr brennen als sonst? Ich jetzt schon, oder?
Ich glaube, ja doch, bin ich auch fest von überzeugt. Also ich glaube wirklich, die Tatsache, dass Frodo kommt und dass er auch gesagt hat, das wird seine letzte Saison, das bringt einfach nochmal wahnsinnig viele Leute an die Strecke. Das weiß ich auch. Also ich weiß extrem viele, die auch interessanterweise gar nicht so im Triathlon involviert sind, aber die natürlich Jan Frodeno kennen. Das ist halt so der Triathlet der letzten Jahre, den du kennst, der halt dann in der Tagesschau war und wo du halt einfach weißt, mit Jan Frodeno kann mittlerweile, naja, jeder Bundesbürger jetzt nicht was anfangen, aber die so ein bisschen sportinteressiert sind, die kennen einen Jan Frodeno. Und alle, die halt irgendwie so sich ein klein bisschen dafür interessieren und jetzt wissen, der kommt nach Hamburg, das ist schon, also da sagen die Hamburger einfach oder auch die Kieler oder wer auch immer, die sagen, ey, da komme ich hin, weil das will ich dann einfach nochmal sehen und gerade auch mit der Ankündigung, dass es sein letztes Rennen ist. Ich glaube, die Tatsache, dass jetzt ein Alistair Brownlee da ist, dass ein Max Newman da ist, dass ein Dennis Chevron da ist, das interessiert die nicht so sehr. Ich glaube, das wird dann eher dafür sorgen, dass die Leute, die das erste Mal vielleicht in so einem Ironman live sehen, noch mehr geflasht sind, weil sie halt einfach sehen, was da mittlerweile für eine Leistungsdichte herrscht und was da abgeht. Aber die Tatsache, dass Frodo startet, das wird, glaube ich, schon nochmal dafür sorgen, dass einfach viel mehr Leute am Streckenrand sind. Und man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass es so ein Wetter wird wie letztes Jahr und nicht wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war es wirklich fies, da war mehr oder weniger Dauerregen. Aber wenn das jetzt ansatzweise so ein Wetter ist wie letztes Jahr, boah, dann wird das, glaube ich, wirklich beim Laufen tatsächlich 10 Kilometer einfach nur Zuschauer. Ich glaube, da ist wirklich kein einziger Fleck an der Alster und an der Innenstadt, wo keine Zuschauer sein werden.
Boah, das wäre geil.
Und das wird dann, ja, das wird brutal werden. Also das wird dann wirklich ein richtig spannendes, starkes Rennen werden. Wird natürlich auch eine unglaubliche Dynamik im Rennen haben werden. Also ich glaube, das ist jetzt natürlich vorgezeichnet, wie das Rennen ablaufen wird mit Josh Amberger, mit Flo Angert, mit Max Newman, mit Frodo sind halt einfach extrem gute Schwimmer am Start, die halt auch Interesse daran haben, Leute wie Dennis Chevron und Co. nicht herankommen zu lassen. Also ich weiß gar nicht, wie der schwimmt, ob der jetzt safe vorne mit dabei ist. Ich glaube, er ist jetzt kein Überschwimmer.
Ja, aber der ist auch nie weit weg. Also glaube ich, bei den Franzosen muss ich gestehen, bin ich auch immer schlecht informiert. Die sind irgendwie, oftmals fliegen die so ein bisschen unterm Radar und sind dann aber auf einmal da. Und wenn irgendwo eine Chance ist, dann machen die einen Sack zu und gewinnen das Ding. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, ob man denen halt nicht folgt in Social Media, so weil die auf Französisch kommunizieren oder so. Ich weiß es nicht, aber die französischen Athleten sind immer brandgefährlich und vielleicht auch genau deswegen, weil man es gar nicht so, also wäre mal interessant, jetzt irgendwie einen Flo Anger zu fragen oder so, ob er die Stärken kennt vom Chevro.
Ja, der wird schon seine Hausaufgaben machen, klar.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ich glaube, was in Frankreich tatsächlich so ist, dass Frankreich ja auch, das wissen viele in Deutschland auch nicht, eine extrem breite, sehr, sehr starke Profiszene auch hat. Also die französische Liga, das war ja schon 90er, 2000er, war die französische Liga so die Liga, wo alle Topathleten gestartet sind.
Die
also
Bundesliga, wo auch Geld drin ist, ne? Muss man auch mal sagen, wo auch viele, viele Kurzdistanz-Topstars irgendwo in dem französischen Bundesliga-Team sind, weil sie da noch gut Geld verdienen konnten und können und dann in der ersten französischen Liga starten, weil da gute Gehälter zu verdienen waren und sind.
Absolut. Also da ist halt einfach die Profiszene extrem groß und extrem stark. Und ich habe mal gehört, dass die Franzosen immer erst dann bei den internationalen Rennen starten, wenn sie wirklich wettbewerbsfähig sind. Also wenn sie halt Chance haben, Top 3 zu machen. Das ist ein Unterschied zu den deutschen Athleten, wo halt alle irgendwie sofort sagen, ah, ich habe Bock, 70-3 Rennen zu machen und ich fliege zum 70-3 Lanzarote oder was auch immer. Sondern die Franzosen, die machen das tatsächlich erst dann, wenn sie wissen, okay, ich kann da aufs Treppchen kommen. Und dadurch ist es dann so, dass die Franzosen, wenn sie am Start sind, dann meistens auch sehr weit vorne mit dabei sind. Ich meine, das war jetzt auch der Zweitplatzierte vom Ironman 70-3 Lanzarote, der ganz, ganz knapp hinter Justus war. Den kannte ich persönlich jetzt nicht. Also das war so, und der war danach ja auf Gran Canaria, glaube ich, nochmal richtig gut. So, und das ist halt auch so einer, der wird natürlich in Frankreich vorher schon absolut bekannt gewesen sein. Deswegen.
Habe ich wieder was gelernt von dir, Nils. Danke.
Ja. So ist das. Wir waren ja bei Dennis Chevron. Also ich glaube nicht, dass er jetzt den Punch hat, da wirklich vorne mitzuschwimmen, wenn ein Josh Amberger von Anfang an Alarm macht, ein Frodo sagt, okay, ich bin jetzt da an den Füßen dran und mache auch Alarm, ein Alistair Brownlee, ein Max Newman. Die haben natürlich Bock darauf, Flo Angert wohlgemerkt, die haben natürlich Bock darauf, dass sie vorne wegkommen, denn die Radstrecke, die ist wirklich topfeben und die wird auch gerade in der zweiten Runde, wenn die Amateurathleten on course sind, wird es eng werden, denn die Straße am Deich, wo man ja rauf und runter fährt, das ist eine sehr beliebte Trainingsstrecke bei uns im Norden, die zum Zeitfahrtraining auf dem Zeitfahrrad absolut optimal ist.
Könnt ihr euch nochmal angucken? Haben wir ein Video gemacht, Fritz, nochmal letzte Vorbereitung vom Ironman Hamburg, könnt ihr bei uns auf Pushing Limits
auf YouTube angucken? Nee, Ironman Kona war das.
Ironman Kona, genau. War das. Ja, das könnt ihr euch angucken, da ist er da nochmal gefahren, das ist alles auf dem Deich.
Genau, und da ist es halt dann in der zweiten Runde wirklich voll, wenn die Profiathleten halt vorbei müssen an den Amateurathleten. Also da muss man, die werden in der ersten Runde, glaube ich, wird es brutal schnell werden. Also es wird wirklich abartig werden. Die kommen da wahrscheinlich mit einem Schnitt irgendwie von, weiß ich nicht, 46 oder so wieder zurück in die Stadt. Und dann muss man halt einfach gucken, wie sie es in der zweiten Runde entwickelt. Und die Frage ist halt auch, wer wird in der zweiten Gruppe, die vermutlich sehr, sehr groß sein wird, das Kommando übernehmen, um halt zu sagen, okay, ich fahre da vorne ran, denn Horsepower ist vorne natürlich brutal da. Also auch Jesper Svensson ist, glaube ich, auch so einer, der auch safe vorne mitschwimmen kann und der halt auch brutalen Bums auf dem Rad hat.
Also ich weiß gar nicht, fährt er nicht immer ran? Ich weiß nicht, ob der Frontpack-Schwimmer ist, da bin ich jetzt auch überfragt. Guck mal, wie schlecht vorbereitet wir sind. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, Nils. bei solchen Athleten, aber auf jeden Fall ein Robert Kallin wird dabei sein.
Genau, auch einer, der letztes Jahr in Rot auch extrem stark ist. Also ja, also es kann halt auch sein, dass die erste Gruppe tatsächlich 8 bis 10 Mann groß ist und dass da dann halt richtig, richtig der Punk abgeht.
Da fährt auch keiner mehr ran. Das ist klar. Also wenn da ein Brownlee und Max Newman, so wie man jetzt auch gesehen hat, was beim PTO-Rennen in Ibiza los war und wie die das Rennen gestaltet haben, wenn das ansatzweise so abläuft, dann kann hinten eine Radfire-Power sein, wie will. Die machen da vielleicht dann 15 Sekunden oder 30 Sekunden gut oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel mehr ist.
Nee. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die gar nichts gut machen, weil das wird wirklich brutal sein. Und man darf halt auch nicht vergessen, in Ibiza waren es 20 Meter mit dem Race Ranger kontrolliert und jetzt in Hamburg sind es wieder nur 12 Meter. Und das macht halt einfach einen riesengroßen Unterschied aus. Und so die Stadtrunde ist auch relativ eng. Also man fährt ja jetzt am Anfang so eine neue Schleife, die zum Zugucken aber sehr cool ist. Also man fährt erstmal weg von der Alster rein Richtung Kiez, fährt dann so ein Hügel ist es jetzt überhaupt nicht, aber das ist halt so eine Stelle, wo man mal aus dem Sattel gehen kann, fährt dann die Reeperbahn lang und dann direkt am Wasser zurück raus Richtung Deich. Das ist, glaube ich, so eine 15-Kilometer-Runde, die Stadtschleife. Und da wird vermutlich schon wirklich dermaßen der Punk abgehen in der allerersten Runde. Also das wird mega spannend sein zu sehen.
Die Frage hatte ich eh noch an dich, also passt perfekt jetzt. Gib mal so Tipps zum Schuhschauen. Was sind so die besten Spots, wo richtig was los ist, wo du aber nicht irgendwie, ich meine, ich würde keinem den Tipp geben, guckt euch das Laufen am irgendwo in der Nähe vom Rathaus an, weil da sind auch Fußgänger und da ist immer die letzten Jahre das Allernervigste gewesen, irgendwie durchzukommen oder überhaupt was zu sehen, da ist eh super viel, sondern wo sind so die Leute, die auch Ahnung von Triathlon haben, die Bock haben, die richtig geil die Leute anfeuern, heiß machen, wo geile Stimmung ist und wo man das Rennen gut gucken kann. Was sind so deine Tipps für Swim Bike Run zum Zuschauen?
Also was ja schon eine Besonderheit ist in Hamburg, also jetzt nicht eine Rarität, weil das gibt es schon bei vielen Ironman-Rennen, aber mittlerweile sind ja die meisten Strecken doch so, dass man in zwei Rundenstrecke hat beim Schwimmen, dass man so diesen Australian Exit hat, einfach um die Zuschauer nochmal zu sehen, was finde ich den nicht ganz so guten Schwimmern immer so ein bisschen in die Karten spielt, weil man einfach nochmal so kurz diesen Rhythmus durchbricht und ich finde es auch irgendwie leichter, ich spreche da ja aus Erfahrung, wenn man halt weiß, okay, ich schwimme eine Runde, dann kann ich nochmal mich irgendwie kurz sortieren und dann schwimme ich die zweite Runde. Als guter Schwimmer ist es natürlich hilfreich, wenn man nur eine große Strecke hat und das hast du halt in Hamburg, du schwimmst wirklich komplett raus von der Binnenalster in die Außenalster, schwimmst dann eine relativ große Runde zurück in die Binnenalster, also es ist ein One-Loop-Kurs und wir hatten es vor 2 Jahren so, als das Wetter schlecht war, dass es da auch extrem schwierig war, sich zu orientieren, also da waren die Bojen sehr weit voneinander entfernt und da hast du gesehen, beim Zurückschwimmen ist die Verfolgergruppe, da war die Caro drin, Caro Lehrer ist da einen relativ großen Bogen geschwommen. Vorne, die das Führungskajak hatten, die sind strikt geschwommen, die sind geradeaus geschwommen. Also das ist auch so etwas, wo dann halt die Verfolgergruppe gerne nochmal so schnell 20, 30, 40 Sekunden extra verlieren kann, weil sie halt ein paar Meter mehr schwimmen. Und da macht es halt wirklich Sinn, sich auf die Kennedy-Brücke zu stellen. Da sieht man halt einfach quasi sie auf sich zuschwimmen, dann geht man rüber auf die andere Seite und sieht sie dann wegschwimmen und kann halt so diese ganze, es müssten so roundabout, ja, eine knappe 2 Kilometer Schleife sein, die man dann wirklich beobachten kann von der Brücke aus. Also das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Spot, um das Swim sich anzugucken. Und dann würde ich tatsächlich an die Landungsbrücken fahren, irgendwie mit dem Roller oder mit dem Rad. Kann sich ja diese Mieträder nehmen und dann halt an die Landungsbrücken fahren, weil das ist halt so dieser kleine Stadtkurs, wo du halt diese Runde fährst und wo du halt die Leute dann innerhalb von kürzester Zeit 2-mal siehst. Und ja, dann wie gesagt, beim Laufen würde ich persönlich mich irgendwo an die Alster stellen. Du hast das gesagt, also ich weiß es, letztes Jahr war ja die Rieke so unglaublich stark, Enrique Güber, die dann ja auf Hawaii auch zweitbeste Amateurathletin war, sich leider verlaufen hat, sonst hätte sie das Amateurrennen gewonnen. Und die hat ja letztes Jahr schon bei der Europameisterschaft der Frauen ein Riesenrennen gemacht und ist ja, glaube ich, mit 20 Minuten oder 30 Minuten Vorsprung hat sie das Amateurrennen gewonnen. Und die wollte ich eigentlich sehr gerne im Zielbereich noch begrüßen. Da war halt gar kein Durchkommen. Also so Jungfernstieg, Gänsemarkt, da ist es wirklich so voll mit Menschen. Das ist natürlich stimmungsmäßig grandios, aber wenn man wirklich irgendwie jemand explizit supporten will, hat man da keine Chance. Und wenn man dann aber rausgeht an die Außenalster, Es ist ja dann eine Wendepunktstrecke, da siehst du die halt auch andauernd. Die laufen dann ja einfach 8-mal vorbei. Und da kannst du dir eigentlich überall einen Spot aussuchen, wenn du dich irgendwie in Höhe des Cliffs aufstellst. Da hast du dann auch nochmal so einen Punkt, wo du dir was zu trinken oder zu essen holen kannst. Also da sind schon viele Punkte an der Außenalster, wo du auch im Schatten dich hinsetzen kannst. Sollte es jetzt wirklich warm werden. Das ist ja auch eine Besonderheit, dass du sehr viele Kilometer in Hamburg im Schatten läufst, unter den Bäumen läufst an der Alster. Also das ist zum Zugucken, ist es schon wirklich sensationell und da würde ich eher an die Außenalster gehen als an die Binnenalster.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Sehr gut, also Nils rechnet mit gutem Wetter und erzählt euch schon, wo die Schattenspots sind. Schauen wir mal, Hamburg kann ja auch anders, wie man letztes Jahr gesehen hat.
Nee, letztes Jahr war es gut, vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr, stimmt. Genau. Wenn es aber so sonnig wird und geil wird wie jetzt, dann wird es auf jeden Fall ein Triathlon-Fest, da bin ich auch von überzeugt. Die Tipps habt ihr jetzt. Ich habe noch eine Sache, die jetzt auch noch gut zum Ironman Hamburg passt, weil natürlich Brownlee und Frodeno wieder am Start sind. Es gab so geil, es gibt ja den Insta-Account, ich weiß nicht, ob ihr dem folgt, Iron Memes 140.6. Und die hatten so zwei geile Memes mit Frodo und Alistair, wie sie im Ziel in Ibiza so aneinander vorbeigehen und beide grinsen und Alistair guckt nur so über die Schulter, so ein bisschen zurück und grinst verschmitzt. Und da hatten sie so zwei Optionen, was die wohl zueinander gesagt haben könnten. Da hatte ich noch einen ganz guten Fact zu, was Johann mir heute Morgen erzählte. Wir waren zusammen eine Runde laufen und der hat Podcast How They Train mit Blumenfeld gehört, was wohl unfassbar geil gewesen sein muss. Weiß nicht, ob du den auch schon gehört hast.
Auf Mainfolk,
ja. Auf jeden Fall kannst du dann auch gleich nochmal erzählen. Aber auf jeden Fall steht dann drauf so, grinst Frodo ihn an und sagt zu Alistair, I can't believe you blew up on the run again. Und dann sagt Alistair hier nur, fuck off, old man. Und da war der geile Fact jetzt noch aus dem Podcast, wo Christian Blumenfeld erzählt hat, er ist losgerannt und hat auf den ersten Kilometern 30 Sekunden auf Brownlee verloren.
Ich glaube,
der halt rausgestürmt sein muss.
Ich glaube, der Typ ist wirklich, der ist 3:00 angelaufen oder so. Das, ich weiß nicht, ob er kurz wieder in seinen Weltcup-Zeiten war und gedacht hat, ich laufe hier um olympisches Gold oder so. Aber der ist wirklich, der ist vom Rad gestiegen. Wahrscheinlich ist der einfach so einprogrammiert, dass der erste Kilometer immer Richtung 3:00 oder SAP 3 sein muss. Genau, also der muss brutal losgelaufen sein.
Richtig gut.
Und er ist jetzt auch, das hat Blumenfeld auch erzählt, er ist jetzt bei Blumenfeld auch von der Favoritenliste, was Ironman Nizza anbelangt, raus, also von der Weltmeisterschaft, weil er gesagt hat, Pacing kann der einfach nicht. Und ich muss auch echt sagen, ich war ja, was die Norboys anbelangt, immer eher so ein bisschen skeptisch, die waren mir so unsympathisch, so diese Roboter, die irgendwie alles gemessen haben und dann ein Rennen nach dem anderen entsprechend absolviert haben. Und jetzt, je mehr du denen irgendwie folgst und je mehr du mit denen mitbekommst, muss ich echt sagen, finde ich die eigentlich immer cooler, weil die doch beide irgendwie so einen trockenen Humor haben, weil die das wirklich absolut genießen. Und Blumenfeld hat auch in dem Podcast wieder so unfassbar lustige Geschichten erzählt. Also ich weiß nicht, ob Johann dir das erzählt hat.
Nur die Geschichte hat er erzählt.
Aber was halt viel cooler war mit Sam Laidlow, weil dann kamen sie irgendwie darauf zu sprechen, dass das Sam Laidlow so extrem beeindruckt war, wie viel Espresso und wie viel Koffein die Norboys zu sich nehmen. Also insbesondere Blumenfeld. Und die hatten dann halt vor dem Collins Cup letztes Jahr in Samorin, der jetzt auch dieses Wochenende stattfindet. Also jetzt nicht Collins Cup, aber Samorin. The Championship Race findet ja auch jetzt am kommenden Sonntag statt. Aber da hatten sie dann, saßen sie in der Pre-Start-Area irgendwie noch deutlich vor dem Rennen. Und dann hat sich halt Blumi, wie gesagt, ein Espresso nach dem anderen reingehauen. Und irgendwann kam dann Sam Laidlow an und meinte so, is it really serious that you take that much caffeine? Und hat er ihn halt auch gefragt, ja, und gehst du dann auch vor dem Rennen so runter? Und er so, nee, mein Boost vorm Rennen ist Caffeine und noch mehr Caffeine. So, und dann meinte Laidlow so, okay, und das funktioniert? Und dann meinte er, ja, für mich funktioniert das super. Und dann meinte er, hat er halt wirklich gesehen, dass Sam Laidlow an die Kaffeemaschine gegangen ist und sich 8 Espresso in eine Trinkflasche reingeknallt hat, wo er dann schon so dachte, so von wegen, ey, man, du startest fürs Team Europe, du musst Punkte für uns holen, das ist keine gute Idee. Aber er hat dann wohl irgendwie gedacht, okay, komm, jetzt sei hier auch nicht irgendwie so der Klugscheißer und lass den mal machen. Und dann hat er halt sich das Ding wohl unmittelbar vorm Start, hat er sich dann halt die Trinkflasche mit den 8 Espresso reingeballert und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern
kannst. Deswegen hatte der Magenkrämpfe.
Der hatte Magenkrämpfe. Und dann meinte halt,
oh, wie schön.
Und Blumfeld wollte ihn dann auch, das habe ich jetzt in der Tat vergessen, aber er hat ihn dann, wollte ihm eigentlich beim Laufen, als er ihm dann entgegengehumpelt kam oder gegangen kam und sich den Magen gehalten hat, wollte er ihm dann irgendwann noch was Schlaues zurufen und hat gedacht, nee, komm, der kriegt gerade eh dermaßen den Arsch versohlt von Sam Long und Lionel Sanders, du musst jetzt nicht auch noch Sport und Häme machen. Aber der hat dieses Prinzip mit dem Koffein und noch mehr Koffein so ein bisschen falsch verstanden. Und was eigentlich noch witziger war, war, dass halt der Sam Laidlaw das dem Host vorher beim Podcast schon erzählt hat. Und erzählt hat, man, I had to shit all day. Und wie das halt Blumi erzählt hat. Und es war halt einfach, also ich glaube, die Jungs haben echt einen extrem guten Humor. Also die werden mir tatsächlich irgendwie immer sympathischer. Ja, definitiv wieder ein Podcast, den man sich anhören muss, weil einfach auch, ja, der Blumfeld ist schon krass. Und dann hat er auch nochmal erzählt, dass sie sind doch vor Ibiza Rad gefahren, er und Frodo. Und Frodo ist ja auch wirklich ein Nerd. Und dann meinte dann Frodo wohl nach der Radausfahrt, Alter, der Typ ist noch krasser als ich. Der lebt und liebt Triathlon dermaßen, also jetzt bezogen auf Blumfeld, das ist der absolute Wahnsinn. Und Blumfeld sagt halt auch, er meint halt einfach so, ja, ich genieße es halt einfach dermaßen. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass wir auf irgendwas verzichten, weil wir halt an den coolsten Flecken der Welt sind. Wir machen das, was wir lieben und wir treffen immer irgendwie die Leute, die wir mögen, die irgendwie genau die gleiche Einstellung haben, die genau die gleichen Interessen haben wie wir. Wir sind Mitte, Ende 20, also das geht irgendwie nicht schlechter. Und er hat auch selber gesagt, er weiß nicht, ob es so ist, aber er hofft halt total, dass die Euphorie noch so anhält und er meint, er könnte sich vorstellen, dass gerne noch 10 Jahre so weitermachen. Also das war schon wieder cool und einfach auch zu hören, wie durchgeknallt die sind, weil er wirklich auch gesagt hat, 90% der Einheiten hat er richtig, richtig Bock. Also egal, was für ein Wetter krass ist. Und die besten Einheiten sind die rennspezifischen, wo er dann halt mit Gustav Iden irgendwelche, ja, so 20 Minuten Rad über Race Pace, also jetzt WTS-mäßig, und dann 3 Kilometer laufen, letzter Kilometer all out. Und er meint, da machen sie dann halt vorher alles so wie vor dem Rennen, also Ernährung ganz genau so und die letzte Stunde.
12 Espresso.
Letzte Stunde, genau, ordentlich Koffein rein. Und er meint, da hat er genauso viel Bock drauf wie vor den Rennen. Also der ist halt wirklich so einer, der halt richtig, richtig Bock hat.
Ah, da sieht man es wieder, die Theorie, die ich ja auch schon hatte, das habe ich mit Bocky viel besprochen, auch dann während unseres Projects, das gesagt habe, wenn du da ganz vorne über Jahre mitspielen willst, dann musst du den Shit einfach lieben. Oh, du musst es lieben, den du die musst Fresse. Besessen also sein. Das darf nie irgendwie sich anfühlen wie Arbeit oder so, sondern es muss sich anfühlen wie das, was du machen willst. Sonst kannst du dir ja gar nicht, gerade diese wichtigen rennspezifischen Dinger und so, wenn du da so reingehst und da so Bock drauf hast, das ist ja Wahnsinn. So, wenn du dann manchmal anguckst, ist es auch, oder ne, weiß man ja, es gibt auch die Gegenseite, dass es Leute gibt, die irgendwie gut sind und dann so in dieses Profi-Ding reingerutscht sind und irgendwie das auch machen wollen und Bock haben, aber eigentlich auch so vor Rennen nicht nur so ein Feuer verspüren, sondern auch mal einfach so ein bisschen Angst, ob sie jetzt performen können oder nicht. Und das ist dann halt natürlich, wenn du das sowas vergleichst, ist es eine ganz andere Herangehensweise. Und dann ist auch klar, wer da auf lange Sicht immer der Champion sein wird und wer vielleicht mal ein Rennen abschießt, aber wahrscheinlich auch die Hälfte der Rennen irgendwie vergeigt, wenn du da einfach ein anderes Mindset und eine andere Bock einfach hast von so einem Rennen einfach. Das ist, ja, das ist krass. Oder wie auch, das hatte Johann mir nämlich noch erzählt, wie Blumfeld auch dann über Ibiza geredet hat und sagte, ja, ich bin hier mit Frodeno und die vorne, die fahren jetzt und ich habe das im Griff und ich mache jetzt ein bisschen lockerer und lass die fahren. Und dann auch ganz offen gesagt hat, ja, er hätte sich dann da einfach verkalkuliert, ja, und hat die nicht stark genug eingeschätzt vorne. Und das wird ihm jetzt nicht wieder passieren, das war ein Fehler von ihm. So, das ist auch das, wo man wieder sieht, ey, das ist die sind nicht nur besessen, sondern die sind auch noch super ehrlich zu sich selbst und ne, nicht so dieses typische, ich meine, ich kenne es einfach mir selber, egal wie unwichtig irgendein Ligarennen war und ah, oh ja, da hätte ich noch mal ein bisschen schneller gekonnt und hier und da und so, wo man schon mal sagt, der Triathleten, die sind um keine Ausrede verlegen und finden immer eine Ausrede, mich eingeschlossen, und das ist halt bei denen dann auch wieder so eine Stellschraube, die ganz anders ist.
Ja, mega krass. Also was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dann wurde der gefragt, was für ihn halt so der, also wie er seine Erfolge ranken würde, so den Ironman World Championships, 73 World Championships, dann Olympiasieg und dann ist er auch Weltmeister der WTS-Serie geworden. Also das vergisst man ja auch irgendwie, dass er da auch mal die Gesamtwertung gewonnen hat und auch da Weltmeister war. Und da hat er dann auch ganz klar gesagt, nee, das Überragendste, weil es halt einfach so ein krasses Projekt war und auch über diese 4 Jahre ganz klar die Olympischen Spiele. Und er hätte eigentlich gedacht, dass die WTS-Championships für ihn eine höhere Bedeutung hat als der Ironman-Sieg, muss aber jetzt so im Nachhinein eingestehen, dass das mindestens gleich auf ist, weil er halt auch unterschätzt hat, was so dieser Ironman-Circuit und was diese Aufmerksamkeit auf diesen WM-Titel Langdistanz oder Ironman, was das halt für ihn bedeutet auch und wie das auch wahrgenommen wird von den anderen Triathleten. Also er meint, den würde er schon mal so gleichsetzen. Und dann wurde auch gefragt, was bisher so seine beste Leistung war. Und da hat er dann auch gesagt, ganz klar der Olympiasieg in Tokio, weil er meint, er war so gut vorbereitet und er war einfach so krass stark. Also er meint, die haben in der Vorbereitung sind sie Tausender gelaufen und da ist er die Tausender Race Specific ist er 10 Sekunden schneller gelaufen als Gustav Iden und hatte halb so hohe Laktatwerte. Also er meint, er wusste halt einfach, er ist in der Form seines Lebens und er ist sämtliche Rennszenarien für Tokio durchgegangen und ist immer zu dem Schluss gekommen, ich werde dieses Rennen gewinnen. Und das am Tag vorher. Und wenn du ja. so ein Mindset hast, dass du dir halt vor dem wichtigsten Rennen, und ich meine, der hat ja in Rio de Janeiro schon angekündigt, ey Leute, ich will Weltmeister werden in 8 Jahren, glaube ich, oder in, weiß ich nicht, nee, in 4 Jahren halt, in Tokio hole ich mir.
Olympiasieger, ja.
Genau, in Tokio hole ich mir olympisches Gold. Und wenn du dann so ein Mindset hast, dass du dir halt nicht in die Hose machst, so wie Sam Laidlow beim Collins Cup, sondern dass du einfach sagst, es kann passieren, was will, ich werde dieses Rennen gewinnen, das ist schon krass. So, und das braucht es dann wahrscheinlich einfach auch. Also das ist, wird aber natürlich, wenn du dir jetzt die Entwicklung anguckst, wie Hayden Wild am Wochenende das Rennen gewonnen hat, die machen natürlich auch ihre Hausaufgaben, was Paris anbelangt. Boah, das wird schon echt krass spannend werden. Also das ist schon, ja, also einfach, sind einfach echt krasse Athleten und genau wie du es gesagt hast, das ist so ein Mindset, was man braucht, glaube ich, um halt einfach diese Leistung, die erbringen, hinzukriegen. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass er in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden ist in Ibiza oder auf Ibiza, weil es halt einfach zeigt, es ist halt auch, ja, nur ein Mensch, der dann halt auch mal, wie du halt sagst, sich verkalkuliert. Und er sagt aber auch, er wüsste halt nicht, wenn er jetzt All-In gegangen wäre und versucht hätte, das Loch nach vorne zu schließen, ob das dann vielleicht nicht auch die Körner gewesen wären, dass er halt nicht hätte schneller laufen können als Max Newman. Also das muss man ja auch sagen. Ja, mega spannend. Ganz krass.
Ja. So, ich komme jetzt noch zurück zu meinem zweiten Meme.
Ganz kurz, weil ich will noch einen Tipp geben für die Starter des Ironman Hamburg, weil wir kamen ja da irgendwie auf die Position zu sprechen. Und was als Zuschauer auch ein sehr beeindruckender, ist ja eigentlich bei jedem Ironman oder jedem Triathlon, ist ja immer der Schwimmstart. Was aber wichtig ist für die Leute, die starten. Und es sollte unbewölkter Himmel sein, also es sollte wolkenfreier Himmel sein. Ihr schwimmt genau in die Sonne rein, also die ersten 1,9 Kilometer schwimmt ihr gen Osten und da habt ihr dann wirklich die Sonne voll im Gesicht und ihr solltet definitiv 2 Schwimmbrillen mitbringen, also einmal klare für bewölktes Wetter und einmal verspiegelte und solltet die natürlich auch im Training unbedingt vorher ausprobieren. Also es sind jetzt wirklich nur noch 2.
Am besten das gleiche Modell, Profi-Tipp.
Absolut, genau das gleiche Modell, einmal verspiegelt, einmal nicht verspiegelt oder klarsichtig sogar, dass ihr, wenn halt die Sonne scheinen solltet und ihr schwimmt in die aufgehende Sonne, jeder von euch hat das, glaube ich, schon mal erlebt, das ist einfach ein absoluter Blindflug und teilweise sieht man nicht mehr die Füße von eurem Vordermann, Vorderfrau. Also nehmt 2 verschiedene Schwimmbrillen mit, nehmt sie auch mit zum Start, also könnt ihr ja dann noch in den Beutel reinschmeißen, aber dass ihr die Option habt, nicht, dass dann irgendwie der Himmel aufreißt und dann denkt, ja, hätte ich jetzt mal die 2. Schwimmbrille genommen, das wäre nicht gut gewesen. Also das ist einfach auch nochmal ein Tipp an die Starter.
Das ist ein sehr guter Tipp für die Starter vom Ironman Hamburg. Wieder so ein Insider. So, und jetzt um das zweite Meme, gleiches Bild, ne? Sie lächeln sich an und Frodo sagt, can't believe we made it to the start line. Und Brownlee, me neither. Weil die ja beide einfach, keine Ahnung, wie lange, Finishline wäre noch besser gewesen, weil die ja gestartet sind sie ja schon, nur nie ins Ziel gekommen und das jetzt endlich mal wieder geschafft haben. Für mich wird es da, oder um das mitzunehmen, auch jetzt super spannend, um zu sehen, was Frodo aus dem Ding in Ibiza macht, weil ich habe das ja auch im Podcast letzte Woche gesagt, oder wir haben ja auch über einen Generationswechsel gesprochen und irgendwie habe ich die Woche beim Laufen, wo ich morgens alleine mal einen 12er gelaufen bin, nochmal drüber nachgedacht und mir kam das nochmal wieder so in den Kopf und ich habe dann auch gedacht, ey, eigentlich auf der Distanz und dass jetzt Frodo nicht mehr der Allerspritzigste in dem Alter sein wird, war irgendwie ja auch klar, war das eigentlich immer noch ein richtig, richtig starkes Rennen von Frodo. Ja,
voll, das sind meine Worte.
Wenn man dann überlegt, wenn er die Pace einfach auch so, nicht die gleiche, aber vielleicht zwei Gänge runterschalten oder einen Gang runterschalten und das halt durchzieht auf dem Ironman, wie sieht das aus? Und wenn man anguckt, was Frodo immer gesagt hat und so, dass so genau diese Rennen und wo dann auf einmal so ein Max Newman deutlich stärker ist oder den er auch vielleicht nicht auf der Rechnung hatte, dass den sowas auch richtig anzündet, bin ich wirklich gespannt, was er da jetzt noch macht in den letzten Wochen und wie viel Motivation der aus dem Rennen noch gezogen hat jetzt, zu sehen, ey, ich bin nicht ganz vorne, aber ich bin auch nicht ganz weg. Und Brownlee ist jetzt da, Max Newman ist da, das war schon so das Rennszenario, was man diese Saison jetzt schon mal hatte. Und Frodo ist ja auch einfach so ein unfassbar cleverer Athlet, der Rennsituation unfassbar gut lesen kann und auch reagiert, wo man manchmal denkt, ey, der ist der Stärkste, der könnte auch einfach wegfahren, aber trotzdem versteckt er sich hinten und fährt an Position 4 oder 5. Was das jetzt nochmal macht für einen Ironman Hamburg. Und ich sag jetzt einfach schon mal, wenn er da wieder einfach nur so eine solide Performance wie ein Ibiza macht, dann geht es auf der langen Strecke nochmal deutlich weiter nach vorne.
Ja, definitiv.
Und also da auch, bin ich richtig gespannt.
Also ich meine, der hat ja auch irgendwo im Interview gesagt, dass er jetzt, glaube ich, 6 Wochen tatsächlich schmerzfrei trainieren konnte. Und ich meine, das ist ja, da muss man jetzt kein Supertrainer sein. Das, was du halt als letztes machst, sind die hochintensiven Einheiten. Also wenn jemand mit einer Verletzung kommt und gerade so wie Frodo halt mit einer Achillessehnenproblematik, dann versuchst du halt wirklich so diese High-Impact-Sachen so gut es geht halt eben zu vermeiden. Und dann, klar, war er halt auch noch in der Höhe in Andorra. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell dann wieder zurückgegangen ist. Das kann ich nicht sagen. Aber du trainierst halt einfach nicht diese hochintensiven Sachen, wenn du verletzt bist, weil da einfach die Gefahr zu groß ist, dass wieder was passiert. Und ich hatte es ja gesagt, der Typ ist halt einfach dann doch nur eine Minute langsamer gelaufen als ein Christian Blumenfeld, der aktuelle Olympiasieger und Superstar auf den längeren Distanzen ist. Und das finde ich jetzt wirklich auf 18 Kilometer überhaupt nicht viel. Und definitiv wird der in der rennrelevanten Geschwindigkeit, also so 3,35, 3,30, 3,40, wird der absolut stabil sein. Und vor allem auf der langen Distanz kommt dann halt einfach wieder dieses Mindgame dazu. Und ich glaube, das ist dann halt einfach auch so dieser Punkt. Und ich glaube, da kann Frodo ähnlich drüber gehen wie ein Blumenfeld. Vielleicht dann sogar noch in diesen Situationen, wo das ist ja so dieses langsame Sterben. Also so Kurzdistanz ist ja einfach, wer geht drüber und wer kann jetzt irgendwie nochmal so diese letzten Körner aus sich rausholen. Und Ironman ist ja eher so dieses Ding, wer kann einmal mehr aufstehen als der andere? Also wer hat irgendwie.
Ja, und wer ist auch clever genug, genau zu wissen, wo ist die Linie, wie weit ich kann? Weil das glaube ich halt auch bei Blumenfeld, was man ja dann auch gesehen hat auf Hawaii, wo dann ihn seine Attacke gesetzt hat, der geht halt dann mit, aber irgendwann ist halt dieses, der geht halt sehr viel drüber, aber wenn man dann drüber geht, dann geht man auch richtig drüber. Und wenn man sich die letzten Kilometer da von Blumenfeld anguckt, der ist ja völlig im Delirium auf die Ziellinie gestolpert.
Nee, weil Newman also, ja nur noch 30 Sekunden zurück war.
Genau. Also der kann froh sein, dass nicht irgendwie Gustav aus dem Energy Lab oder bergab ins Energy Lab rein schon attackiert hat oder sowas, weil dann wäre der da auch schon drüber gegangen, weil er mit will und weil er gewinnen will und weil er diesen unbändigen Siegeswillen hat. Und da früh genug rauszunehmen und auch zu gucken, ja, vielleicht stirbt der vorne noch oder so. Das kann halt beim Ironman auch immer passieren. Also Ironman musst du halt einfach beim Laufen deine Karten spielen. Ne? Du kannst nicht drüber gehen. Und das ist so, du musst wissen, wo ist die Linie, bis zu der ich gehen kann, um langsam zu sterben und dann genau bei Kilometer 42 und vielleicht mich noch 200 Meter ins Ziel zu schlören. Aber wenn du einmal zu früh drüber gehst, dann war es das auch. Und das ist halt einfach spannend. Und
Und
sehe ich natürlich auch einen Frodeno gegenüber dann vielen anderen einfach im Vorteil, weil er da so viel Rennerfahrung hat und auch Körpergefühl aus diesen ganzen Rennen genau weiß, was er da macht.
Und dann halt auch, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dann einfach auch die Zuschauer in Hamburg. Also das ist dann halt einfach dein Heimrennen. Also das ist dann so, da hast du dann halt einfach zigtausende an der Strecke stehen, die wirklich Frodo noch einmal da als Ersten auf den Rathausplatz einlaufen sehen wollen. Ich meine, er ist halt in Hamburg schon mal Teamweltmeister geworden. Er kennt dieses Gefühl und ich glaube, dass das dann auch nochmal so diese 2-3% extra sind, die halt so eine Home-Crowd dir einfach geben kann. Und ich glaube, er ist wirklich einer, der diese Energie von außen dann auch aufnehmen kann und das dann auch entsprechend positiv umsetzt. Das ist dann, glaube ich, wirklich nochmal was anderes und wird mega interessant sein, also mega spannend sein zu sehen. Aber ich glaube auch, genau wie du es gesagt hast, ich habe es ja vorher schon gesagt beim Interview, als er dann erfahren hat, dass Max Newman startet, sah so semi-glücklich
aus. Ja, das
hat
mir schon gesagt.
Das wird den dermaßen.
Ich glaube nicht, dass er semi-glücklich, der war vielleicht ein bisschen überrascht.
Aber das hat den angefackelt.
Und das zündet den jetzt an. Definitiv. Übrigens, ich habe es gerade recherchiert, Frodeno ist zurück in Andorra in der Höhe.
Okay.
Und zwar mit Josh Amberger.
Ah, guck mal, auch cool. Ja, guck mal, dann wissen wir doch schon, da kommt doch wieder eine Allianz. Das ist doch wieder, die werden auf dem Rad, werden die Alarm machen. Auch cool.
Ja, und beim Schwimmen schon. Wahrscheinlich hat Frodo sich gedacht, clever, ey, Joshi, Aussie, Mate, mega come cool. to Andorra. Und dann spricht er sich mit dem, dass er, ich habe das Gefühl, der kauft sich da gerade einen Schwimmzug, fährt für Hamburg ein.
Ja, wahrscheinlich schon. Das kann ich ja,
und vielleicht auch für die ersten Radkilometer. Ich meine, wer einen M-Burger kennt,
deswegen meine ich
ist
ja,
Frontpack Swimmer and Frontpack Rider.
Ja, voll.
So lange, bis Kaboom macht. Und ja.
Und ich glaube, er ist auch so einer, der sich von so einer Crowd entsprechend anstecken lässt. So, also das wäre, nee, mega cool. Und können wir ja auch ganz gut das Switch vielleicht, wenn wir beim Andorra schon sind, der da ja auch trainiert und der ja auch, finde ich persönlich, extrem gut auch geschwommen ist in Ibiza oder auf Ibiza, war ja Worth, um halt den Sprung zu machen Richtung Ironman Lanzarote.
Gegen Sam Laidlaw.
Gegen Sam Laidlaw, also auch echt ein brutales, brutales Duell, also wirklich, wirklich cool. Was sagst du? Also ich würde jetzt sagen, dass die Karten eigentlich bei Sam Laidlaw liegen, weil er dann halt einfach ja. doch deutlich stärker läuft. Auf der anderen Seite ist er halt auch mal so ein bisschen so ein Hop oder Top, wobei ja schon auch auf Gran Canaria, das war auch schon richtig, richtig stark. Also das muss man schon sagen.
Ja, was heißt Hop oder Top? Jetzt wissen wir ja warum. Ich meine, wenn man sich 8 Espresso in der Trinkflasche 5 Minuten vom Start reinzieht, dann ist klar, dass du den ganzen Tag aufs Klo musst und Magenprobleme hast. Also, ja, also ich sehe ganz klar Sam Laidlaw, und wenn man sich sonst die Startliste anguckt, ohne jetzt irgendwie disrespektierlich oder sowas zu sein, und man wird ja auch immer mal wieder überrascht, aber es sind auch viele Namen da drauf, die ich noch nie gehört habe, und sonst aber auch keiner, wo ich jetzt sage, klar, die, wenn die da vorne irgendwie platzen, und beim Worth weiß man es ja auch nie und beim Laidlaw eigentlich auch nie, also eigentlich ist alles offen, aber ich würde sagen, Sam Laidlaw ist klarer Favorit, weil er beim Schwimmen von Worth schon weg sein wird und Sam Laidlaw einfach, ich meine, wenn der fährt oder eine Radform hat und annähernd wie auf Hawaii oder in die Richtung vom letzten Jahr, dann wird ein Worth auch beim Radfahren, was seine Paradedisziplin ist, da nicht jetzt krass viele gut machen können auf ihn.
Ja, wobei die Strecke natürlich schon, läuft halt. Das ist echt schon auch so eine Radfahrerstrecke, ne? Also das muss man schon auch sagen, also auch so dieses Aero-Setup, ja. Wobei das natürlich bei Sam Laidlaw auch ist. Und die Abfahrten, die sind jetzt eigentlich außer der Abfahrt runter nach Harrier, ist es eigentlich, sind so ein paar,
die auch.
Ja, das stimmt. Die können auch mittlerweile alle Serpentinen runterfahren. Das stimmt schon.
Ja.
Ja.
Das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine, also die ist so ein bisschen technisch, aber das ist, wenn du weißt, da die ist gesperrt, du kannst die gut schneiden. Du hast 2 oder 3 Haarnadelkurven da drin, wenn du die kennst und vorher einmal abgefahren bist.
Ja, Cameron Worth wird safe Laidlaw wahrscheinlich nicht wegfahren, da hast du recht. Und wenn das halt drauf anlegt, auf der Brechstange ihn wegzufahren, dann wird er halt beim Laufen entsprechend dafür zahlen. Wo genau. Ich sehr gespannt bin aus deutscher Sicht, Christian Störzer, der ja letztes Jahr ganz souverän auf Hawaii wieder das Amateurrennen gewonnen hat, der auch immer schon als Amateur auf Lanzarote extrem gut war. Also ich weiß, als Nils 7. geworden ist, hat Störzer, glaube ich, das Amateurrennen gewonnen, ist 6. gesamt geworden. Ich finde es immer blöd, Profirennen und Amateurrennen zu vergleichen, wenn sie nicht zusammen am Start stehen. Also auch selbst zeitversetzt ist ja immer irgendwie ein bisschen was anderes. Aber der Typ, der kann schon Lanzarote, und der war ja bei Reue hin und hat jetzt gewechselt zu Mario. Also da gucke ich auch mal hin. Das wird auch, glaube ich, ganz spannend sein zu sehen, wie der sich jetzt im Feld der Profis schlägt. Ist natürlich auch eine ganz andere Dynamik auf einmal, also schon auch alleine beim Schwimmstart. Aber so bester Amateur der Welt, jetzt bei den Profis auf so einer Strecke, die ihm liegt, das wird auch spannend sein zu sehen.
Ja, und Andy Dreiz aus deutscher Sicht noch, Firepower und Chris Dales am Start.
Genau.
Und oh, hier ist noch Marcel Bischoff und Thomas Bosch, sehe ich gerade.
Und ansonsten natürlich, wir haben es schon gesagt, die 70-3-Rennen, die jetzt alle durchzugehen, dann wird es dann doch wieder ein 2-Stunden-Podcast. Aber Start war irgendwie Buschhütten in Deutschland, und jetzt kommt wirklich Kraichgau, Sandpölden,
Samorin,
dann auch irgendwie für viele Amateure Ingolstadt, ist ja auch ein Rennen, wo du auch gute Erinnerungen hast, haben wir auch schon gesprochen. Aber die Saison, die geht jetzt wirklich, also jetzt ist Start. Da gibt es auch keine zwei Meinungen.
Absolut, ich habe gerade nochmal geguckt, 78 deutsche Männerprofis am Start beim 70.3 Kraichgau und 27 Frauen. Das Frauenfeld in Zahlen geringer, aber von der Dichte mit Laura Philipp, Dani Bleimel, Lucy Charles, Ellie Salthaus, Nikki Bartlett, Anne Reischmann, Els Fisser. Unfassbar stark.
Ja, finde ich auch. Also das ist, finde ich, auch irgendwie so, muss ich sagen, das Feld, was eigentlich so die, aus meiner Sicht jetzt her, die meiste Aufmerksamkeit hat. Also wirklich krass. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was Laura zeigt, also nachdem sie ja in Ibiza nicht starten konnte. Daniela Bleimel war ja auch so ein, ja, nicht ganz so happy, logischerweise ausgestiegen, Wadenprobleme. Interessanterweise aber genau wie letztes Jahr auch in Dubai. Da hatte sie genau die gleiche Problematik, ist dann auch ausgestiegen beim allerersten Rennen und hat dann den Ironman Südafrika gewonnen. Also das wird natürlich auch echt ein Brett, das Rennen. Arne Reischmann auf Ibiza die schnellste Radzeit gefahren, auch mega interessant. Mhm. Also auch im Vergleich zu den anderen. Und die Radstrecke ist ja auch wirklich schwer. Also die ist ja schon auch technisch und ist auch schon eine Strecke, wo man einen Unterschied machen kann, definitiv, würde ich sagen. Im Kraichgau.
Ja, definitiv. Ich würde Dani nur, um da noch drauf zu kommen, gönnen, dass sie jetzt ein solides Rennen macht, aber gewinnen dann beim Heimrennen in Frankfurt.
Ja, klar, also das stimmt. Aber so für den Kopf.
Das wäre der bessere Plan.
Genau, für den Kopf ist es natürlich trotzdem extrem wichtig, da jetzt wieder gut zu performen, um einfach auch zu wissen, dass man on track ist.
Ja.
Und dann natürlich mega spannend, Trainingsgemeinschaft Patrick Lange, Jan Stratmann. Beide ja irgendwie. Patrick musste absagen, Ibiza, gesundheitsbedingt. Strati, cool vom Rad.
Musste auch Ibiza absagen, war ja nachnominiert worden für Ibiza und hat sich ja in Gran Canaria, wo du jetzt wahrscheinlich drauf kommen wolltest, unfassbar starkes Rennen gemacht, ganz vorne vom Rad gestiegen und fast alles vorgefahren, mit Muskelfaserriss raus gewesen.
Ja, genau. Und ist, glaube ich, schon ganz gut drauf jetzt wieder. Also er weiß auch, dass es funktioniert, aber klar, wenn du mit so einer Unsicherheit ins Rennen reingehst, ist immer irgendwie schwierig. Also da weißt du irgendwie nie, okay, was mache ich jetzt? Aber wenn man jetzt einfach mal die Namen anguckt, müsste man wahrscheinlich sagen, gut, die zwei Jungs sind die, die es reißen müssten. Maurice will sicherlich auch ein bisschen das Ganze besser machen wie auf Ibiza. Da hatte er echt kein gutes Rennen bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft. Andrea Selvesberg, natürlich auch so ein Typ, der richtig gut sein kann. Und Henrik Gösch, auch ein extrem starker Finne. Also wird auch spannend werden.
Wird auch spannend werden. Also da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu am Wochenende. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gerade schon versucht, das herauszufinden, ob es beim Kraichgau einen Livestream geben wird. Das wird auf jeden Fall Challenge St. Pölten, wenn ich richtig informiert bin und das gerade auf die Schnelle gut recherchieren konnte, gibt es vom ORF wieder einen Livestream, sodass man St. Pölten auf jeden Fall live verfolgen kann. Kraichgau weiß ich jetzt nicht, gab es in den letzten Jahren leider nicht. Ich weiß nicht, ob sie es machen jetzt eine Woche vor Hamburg, weil Hamburg wird es ja auf jeden Fall wieder einen Livestream geben.
Zwei Wochen
vorher. Zwei Wochen, ah ja, stimmt.
Ja, Gerücht nach soll sogar Hamburg, und ich glaube, das werden sie auch machen müssen, auch im N3 im Fernsehen übertragen werden.
Oh,
also ich weiß noch nicht, ob es jetzt schon fix ist und ob es geklappt hat, aber eigentlich soll es dann eine TV-Übertragung geben, weil es wohl auch Verträge gibt zwischen den regionalen TV-Anstalten und den Europameisterschaften. Also, und da jetzt halt die Europameisterschaften in Hamburg sind, gibt es da, glaube ich, auch eine TV-Übertragung. Was in St. Pölten natürlich sehr spannend sein wird, wird das Duell Nico Mann gegen Sebi sein. Sebi hatte ja am Wochenende Challenge Fréjus. Wäre eigentlich, glaube ich, schon auch im Duell um den Sieg mit Bart Arnutz dabei gewesen. Ist einen richtig starken Halbmarathon gelaufen, 1:11. Auf einer Strecke, die nicht besonders einfach war, und die hat auch gepasst, weil von mir war der Live-Schröder Grünefeld am Start, ist 16. geworden gesamt und ich glaube drittbester Amateur oder so. Der ist ja auch ein sehr starker Läufer, der ist eine 1:13 gerannt und die Strecke hat gepasst, war aber viel über Waldwege und so. Und Sebi hat ja eine Zeitstrafe, was für Sebi ja wirklich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und wo man auch irgendwie
sagt, er war auch nicht glücklich.
Nee, er war nicht glücklich. Und jeder, der Sebi kennt und weiß, wie er Rad fährt und auch, glaube ich, wie fair er an den Sport rangeht, weiß, boah, das muss irgendwie eine scheiß Situation gewesen sein. Aber klar, normalerweise, auch da bin ich beim Generationswechsel dabei. Ich habe es ja gesagt. Aber wenn er jetzt diese Laufstärke umsetzt, wobei wahrscheinlich auch Nico, der hatte echt einen großen Vorsprung nach dem Radfahren in Marbella. Das ist schon mittlerweile echt ein Brett auf der 70-3-Distanz. Also den nimmt man ja immer gar nicht so wahr, weil das irgendwie so ein cooler, stiller Typ ist, der kein großes Aufsehen macht und halt überhaupt kein Trommler ist. Aber der liefert dann in den Rennen einfach immer dermaßen ab. Das ist schon echt, das ist schon stark. Und er hat, letztes Jahr war ich ja live dabei an der Strecke, wie er da St. Pölten gewonnen hat. Zweite Attacke da am zweiten letzten langen Anstieg, ist er Nils weggefahren und ist dann das Ding ganz souverän nach Hause gelaufen. Ganz klar der Favorit, aber trotzdem würde ich Sebi jetzt nicht ganz abschreiben, weil wir wissen beide oder alle, wenn Sebi einmal irgendwie noch so das Führungsfahrzeug auch nur ansatzweise in der Ferne sieht, kann der nochmal einen Hebel umlegen. Und das hätte ich jetzt so ehrlich gesagt Anfang des Jahres nicht gedacht, dass Sebi dann doch wieder so bei den Rennen so dabei ist, dass man sagt, er kann das Ding auch gewinnen. Also auch das wird, glaube ich.
Ja, es ist trotz irgendwie Abschiedstour ist er auf jeden Fall richtig gut in Form und macht richtig gute und solide Rennen. Und
der kann schon mal so richtig einen raushauen, wenn er einen guten Tag trifft. Und dadurch, dass der kriegt eine Zeitstrafe und ist dann schon auch genervt, obwohl er ja sagt, dass es geht nur um gute Erlebnisse und eine geile Abschiedstournee und viele Rennen machen, der will trotzdem noch gewinnen.
Ja, voll,
also
absolut.
Der ist immer noch heiß und abschreiben sollte man den auf gar keinen Fall.
Ja. Genau, und dann würde ich mich halt riesig freuen, Samorin, wenn da Funky Funk.
Warte mal, Köln ist doch auch noch Ruben Zipunka am Start, ne?
Ja, genau, Ruben auch noch am Start.
Also das ist halt auch noch, da bin ich gespannt, der schwimmt oder ist oft, wo man ihn gar nicht als den allerschwimmschnellsten im Kopf hat, aber der ist oftmals auch ganz vorne mit dabei und irgendwie noch in der ersten Gruppe, wenn nicht irgendwie ein Überschwimmer dabei ist, die dann wegschwimmen und natürlich ein unfassbar starker Radfahrer. Also da bin ich zum Beispiel gespannt, wenn da Nico Mann und Ruben gemeinsame Sache im Schwimmen machen und auf dem Fahrrad, dann wird es für Sebi sehr, sehr schwer, da ranzufahren wieder. Da kann... Ja,
wobei ich glaube, dass da dann Sebi nachher beim Laufen aber die besseren Karten hat. Und Nico
ja,
Nico definitiv.
Ich meine nur, wenn aber wenn dann halt Ruben und Nico gemeinsam eine Sache auf dem Rad machen, dann wird Sebi auch an Nico nicht mehr rankommen zum Sieg. So,
nee.
Das wollte ich sagen.
Nein, das ist klar. Und das Starterfeld ist auch ein bisschen kleiner als sonst. Also es sind halt ganz, ganz viele, die dann, glaube ich, so auf Augenhöhe sind, was Schwimmen und Radfahren oder jetzt, klar, Sebi ist schon noch ein besserer Radfahrer, aber mittlerweile weiß man, wegfahren fällt dann halt doch auch schwer. Also da ist dann halt auch nicht so eine Riesengruppe, die dann vielleicht das Loch zu Ruben und Nico schließen kann. Wobei auch Nico, muss man ja auch sagen, jetzt auch nicht der sichere Frontpack-Schwimmer ist. Ne? Also er ist jetzt auch nicht so derjenige, der safe vorne mit aus dem Wasser rauskommt. Also auch in Marbella hatte er 20, 30 Sekunden. Aber der Kerl ist halt einfach so clever, der weiß ganz genau, wo investiere ich dann halt einfach in ein paar Watts mehr, um halt vorne dabei zu sein. Dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus. Und das hat er ja letztes Jahr im Grunde genommen auf der Strecke in St. Pölten vorbildlich gemacht. Also das hat er echt ein Rennen taktisch gesehen perfekt gemacht aus meiner Sicht. Und das wird er wahrscheinlich dann ähnlich machen. Aber man weiß halt auch nicht, wenn der Überschwimmer fehlt, ob dann vorne vielleicht auch eine etwas größere Gruppe aus dem Wasser rauskommt, wo Sebi dann auch nicht so ein... Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Ruben der Gruppe wegschwimmen kann. Das glaube ich zum Beispiel auch nicht.
Nee, das wird dann schwierig, glaube ich. Aber ich denke, dass er vorne mit dabei ist. Und wie gesagt, wenn dann Nico Mann und ein Ruben auf dem Rad Gas geben, dann bin ich gespannt, wer da mitfahren kann.
Voll, ja. Von meiner Truppe bei den Frauen Caro am Start drücke ich natürlich jetzt echt ganz besonders die Daumen, dass sie da einfach das abruft, was sie im Training drauf hat. Bei den Männern Fabian Günther und Holy. Die sind natürlich auch schon mega heiß und Holy hat mir auch schon geschrieben, es ist wohl auch noch gar nicht so hundertprozentig safe, was das Schwimmen anbelangt, weil irgendwie regnet es wohl extrem viel und regnet seit 2 Wochen durch, aber das wäre natürlich wirklich bitter, weil ich finde, Triathlon, der dann irgendwie umgewandelt wird in Duathlon, das ist für alle unglücklich, außer man ist, selbst für mich damals als echt schlechter Schwimmer war das immer so, ja, das ist dann halt, ja gut, der war vorne mit dabei, weil halt nicht geschwommen wurde. Insofern hoffen wir.
Das will keiner.
Nee, das will keiner. Selbst die schlechten Schwimmer wollen das nicht. Insofern hoffen wir mal, dass da die kompletten 1,9 Kilometer geschwommen werden. Aber auf jeden Fall auch wirklich eine spannende Strecke, spannendes Feld, spannendes Rennen. Und drücken wir die Daumen. Und dann, wie gesagt, Samorin, Funky Funk, der will Wiedergutmachung für Ibiza. Und ich glaube ja, ich meine, es war immer Gesetz der Serie. Du hast es ja auch gesagt, er hat ein Rennen vorher selber schon absolviert, die inoffiziellen PTO European Open, die waren ja schon eine Woche vorher. Aber das war halt einfach nicht
das. Das war ein Test, aber es hat nicht funktioniert.
Insofern glaube ich, der Kerl wird fit sein. Also der ist jetzt auch auf Meereshöhe ja geblieben, beziehungsweise bei sich zu Hause, war ja noch kurz in Girona, glaube ich.
Genau. Und aber hatte, glaube ich, auch nicht ganz runde Vorbereitung nach Ibiza, hat er ja geschrieben, lange paar Tage gehabt, wo er sich nicht gut gefühlt hat. Auch nochmal einen Bluttest gemacht, wo die Resultate nicht ganz so wunderbar waren.
Aber ist ja auch im Nachhinein, wenn du halt, ich meine, das muss man halt auch echt immer wieder vergegenwärtigen. Das ist halt on the edge. Du bist auf der Höhe und mittlerweile, wenn du diese großen Rennen gewinnen willst, da bist du dann halt doch echt schon sehr, sehr nah an der Grenze des Überziehens dran, auch im Training. Und da ist es dann gar nicht so verkehrt. Klar, ich weiß jetzt nicht, die Parameter kenne ich nicht, aber wenn natürlich irgendwie jetzt wirklich irgendwelche Mikronährstoffe, wirklich schlecht sind, also du jetzt irgendwie extrem schlechte Eisenwerte hast oder sonst irgendetwas, was in der Höhe natürlich schnell mal passieren kann, das ist dann natürlich nicht gut. Aber in der Regel ist es so, wenn du mal in dieser Leistungsklasse, in der die Jungs und Mädels sich bewegen, mal 3-4 Tage irgendwie nicht so kannst, wie du willst, ist es überraschenderweise dann eine Woche später meistens richtig gut, weil du doch ganz oft einfach so dicht an der Grenze dich bewegst und dann kommt halt auch noch so ein bisschen Enttäuschung dazu und dann gehen halt mal 3-4 Tage nicht. Dann sind die ersten Tage, wenn du ins Training wieder einsteigst, fühlen sich unrund an, weil natürlich die Körperspannung nicht da ist und die Motorik nicht da ist. Aber in der Regel bist du dann eigentlich nach 3-5 Tagen wieder mindestens so fit wie vor den Tagen Pausen, wenn nicht teilweise sogar noch so ein bisschen fitter, weil dein Körper halt einfach zur Ruhe gezwungen wird. Und gerade Fred, der auch einer ist, der, ich meine, der nie krank wird. Ich meine, das war ja wirklich immer so der Running Gag und bittererweise hat es ja jetzt auch Nils getroffen. Also die haben ja vorher noch so rumgealbert. Jeder, der mit Fred ins Trainingslager fährt, ist danach krank oder verletzt und echt super, super ätzend für Nils Frommholt. Hat jetzt ein Hämatom, glaube ich, am Oberschenkel oder irgendwie sowas, eine Einlagerung. Auch ganz am Ende, also auch echt so, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, hast irgendwie ein super Camp in der Höhe, alles läuft, on track, wollte auch in St. Pölten starten, wollte in Buschütten starten und ist dann verletzt, das ist echt so gemein. Aber wieder so dieser Fred.
Ist irgendwie, wenn der so weitermacht, muss der weiter alleine trainieren.
Da muss ich dann halt drüber nachdenken, über dieses Meme mit der Superkraft des Cappies von Gustav Iden in Edmonton, wo er doch erst ist er doch an Alistair Brown die Magenkrämpfe vorbeigelaufen.
Ja.
Dann Blumi, Krampf in den Oberschenkeln. Und dann Sam Laidlaw doch auch genau in der Situation, als Gustav Iden an ihm vorbeigelaufen ist, Seitenstich und hat sich, also der ist an keinem vorbeigelaufen, der gelaufen ist, sondern alle sind gegangen beziehungsweise standen am Rand und das sind so die Superkräfte des Fred Funks mit seinen Trainingskumpanen. Ich glaube, die nächsten Trainingslager werden einsam werden für Fred, weil keiner mehr mit ihm ins Trainingslager fahren will. Weil die Serie.
Ah, er hat ja noch einen größeren Pool. Vielleicht hat er die Deutschen irgendwann durchgespielt und dann nimmt er die internationalen Athleten mit. Also da gibt es ja noch ein paar, an denen er sich bedienen kann.
Das stimmt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Fred ja wirklich einer ist, der dermaßen über die Konstanz kommt und der ja nie krank oder verletzt oder sonst irgendetwas ist. Insofern glaube ich, wenn der mal 3-4 Tage lang ein bisschen runterfahren muss, ist es nicht kein schlimmes Zeichen. Also ich glaube, der wird richtig stark in Samorin zurückschlagen.
Glaube ich auch. Vor allem ist es ja auch ein Kurs, der ihm liegt, ne? So eine ganz flache Drückerstrecke, wo er einfach sich klein machen kann, geile Aerodynamik und richtig draufdrücken und ballern kann. Also schauen wir mal. Es gibt richtig viel Triathlon-Action, die man im Auge behalten kann, muss und darf am Wochenende. Und ja, ich würde sagen, wir haben ja jetzt gleich so eine runde Stunde zusammen, Nils. Und du wolltest ja wieder zurück zum zweiten Peroni. Ne,
dass
er wieder, der Kreis schließlich, das erste Peroni ist verbrannt, das zweite muss im deutsche Vita-Urlaub in Italien jetzt wieder nachgefüllt werden. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf, alles gesagt zu allen Rennen, also nicht alles, aber vieles. Und es sei denn, du hast noch irgendwas, was du
ja, ich wollte
unbedingt
eigentlich
noch
hatten
uns
wir,
mitteilen
wir hatten ja, willst. Ja, wir hatten ja vorher eigentlich das Thema angedacht, wir machen auch so ein bisschen so letzter großer Test vor den großen Rennen, denn viele, Ingolstadt haben wir jetzt gar nicht das Starterfeld angesprochen, weil es kein großes Pro-Feld ist, aber die meisten Amateurathleten, die jetzt diese Rennen machen oder viele, machen das als Vorbereitung. Klar, Hamburg ist natürlich dann nicht mehr viel zu beeinflussen, es sind 2 Wochen, das würde ich jetzt Amateuren auch nicht unbedingt empfehlen, Profiathleten können das machen, aber viele machen jetzt ja die Rennen als Test dann für Frankfurt oder Roth. Und da wollten wir eigentlich nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was man dann noch verändern kann, dass ihr auf jeden Fall das Setup jetzt am Wochenende so machen solltet, wie es dann nachher auch beim großen A-Rennen der Fall ist. Und aber das machen wir dann vielleicht einfach beim nächsten Mal. Haben wir dann ja immer noch eine.
Ich wollte gerade sagen, wir machen dann nächste Woche für alle AG-Athleten als Thema oder für alle Athleten als Thema, was ihr jetzt aus den Fehlern vom letzten Wochenende lernen könnt.
Ja, genau, das ist gut. Dann machen wir so eine Nachbesprechung, was hat nicht, ja, oder vielleicht auch, was hat funktioniert. Aber es ist ja wirklich so, diese Rennen hat es vielleicht an der Länge gelegen, dann kann man halt in 4-5 Wochen einfach schon nochmal ein paar längere Radeinheiten oder auch Läufe einstreuen. War vielleicht die Geschwindigkeit nicht so gut, hat der Wechsel nicht funktioniert, war der Neo Mist, da kann man dann vielleicht wirklich
waren noch mal, doch 8 Espresso zu viel.
Genau, hat man sich dann doch in die Hosen gemacht und sowas alles, aber einfach jetzt.
Ich finde das geil, weil wir dann auch nochmal dieses Thema, was du ja heute schon angesprochen hast, nochmal vertiefen könnten, weil wir heute über die Rennen noch sprechen wollten unbedingt, bin ich da auch gar nicht so reingegangen. Aber
ja, hast du auch total recht.
Bei mir noch so ein paar Szenen, was du mit Blumenfeld erzählt hast. So dieses, ne, dass der auch im Training die wettkampfsimulierenden Einheiten schon so macht, als wenn es ein Rennen wäre und auch sich so hyped, wie er Bock hat und auch 8 Espresso vorher oder 12 Espresso vorher trinkt und 6 Red Bull und alles genauso macht wie sonst auch. Und das war bei mir nochmal so, oh, okay, guck mal, Wir hatten eigentlich das Thema, wir, so Testwettkämpfe und sonst was. Wir Deutschen oder klassisch hat man so im Kopf, ja, vor einem großen Rennen, da mache ich nochmal so eine 70-3, so ein Test-Event, so ein Testding, ob alles passt und auch so Wechsel und Ernährung und sonst was. Wenn man dann aber mal sowas hört, dann denkt man wieder, ja, wieso wird sowas denn nicht auch vor dem Test-Event schon mal dreimal im Training an einem Samstag oder an einem Sonntag so ein Test-Day irgendwie gemacht, wo ich sage, ich überlege mir, wann starte ich.
Aber Nicky Boy, haben wir doch jetzt nicht so explizit, aber wir haben ja auch Tage gemacht, das weißt du ja. Also wir haben ja auch letztes Jahr eine Vorbereitung auf Rot.
Nein, das meine ich ja, aber genau. viele Altersklassenathleten machen es ja nicht, sondern ganz viele machen wichtig. Ja genau das.
Genau.
Nehmen so ein Rennen vorher und wenn das Rennen in die Hose geht, dann ist erstmal so, ach scheiße.
Genau, und das können wir dann jetzt vielleicht doch nochmal sagen, also diejenigen von euch, die jetzt, für die das Rennen am Wochenende, welches es auch sein mag, kein A-Rennen ist, sondern so Testwettkampf für einen der Langdistanzen, Rot, Frankfurt, Zürich, was auch immer, also Zürich ist nicht mehr Thun, whatever, aber versucht mal jetzt wirklich das Wochenende genau so zu gestalten, wie ihr es auch vor dem A-Rennen machen wollt, also esst zur gleichen Zeit, esst genau die gleichen Sachen, macht die gleichen Tagesabläufe, also wir sind sogar so spießig, wir sagen dann unseren Athleten immer von Freitag bis zum Race Day, macht euch einen Zeitplan, wo ihr wirklich explizit draufschreibt, da mache ich meine Voraktivierung Lauf, da mache ich meine Voraktivierung Rad, da mache ich am Freitag vielleicht nochmal Open Water, da hole ich meine Startunterlagen ab, da gehe ich essen, weil jeder kennt das, man verquatscht sich dann auf der Messe und ratzfatz ist man dann 4 Stunden da, hat doch nichts gegessen, hat nichts getrunken.
Und stand 4 Stunden rum.
Hat sich, ich wollte es gerade sagen, die Beine in den Bauch gestanden, also versucht auch wirklich, alte Regel, sitzt, wenn ihr nicht stehen müsst und liegt, wenn ihr nicht sitzen müsst. Also versucht wirklich viel in der Waagerechten zu verbringen, damit ihr halt einfach Ruhe kommt. Carboloading technisch ist der Freitag wichtiger als der Samstag, also versucht wirklich am Freitag eure Carbs reinzubekommen. Macht euch keine Gedanken, wenn ihr am Samstag nicht mehr ganz so austrainiert ausseht wie vor den Tagen vorher, wo ihr halt sehr hohes Volumen Training hattet. Einfach mit jedem Gramm Carbs lagert ihr Wasser ein. Es ist dann ganz normal, dass ihr nicht mehr ganz so fit ausseht am Tag vor dem Rennen. Das ist sogar bewusst so, weil dann habt ihr ein gutes Carboloading gehabt, achtet vielleicht ein bisschen auf die Natriumaufnahme und macht es einfach alles genau so, wie ihr es dann in 4-5 Wochen beim A-Rennen machen wollt. Dann könnt ihr halt wirklich sehen, was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht funktioniert und gerade wenn es funktioniert hat, gibt es dann einfach eine wahnsinnige Sicherheit für das A-Rennen, gerade auch wenn es vielleicht eure Langdistanz-Premiere ist, da werdet ihr dann nochmal extra aufgeregt sein und diejenigen von euch, die sich vielleicht für Hawaii qualifizieren wollen oder für Nizza qualifizieren wollen oder eine bestimmte Zeit brechen wollen, Personal Record aufstellen wollen, die haben dann auch nochmal eine ganz andere Spannung und wenn ihr das jetzt an diesem Wochenende testet und einfach wisst, ey, das hat für mich gut funktioniert, das war so eine Routine, da habe ich einfach nur eine Pasta mit Tomatensoße gegessen oder, I don't know, Reisgericht, dann macht ihr das auch so. Das gibt euch eine Sicherheit und alles, was euch eine Sicherheit gibt, ist positiv. Und wenn ihr dann mit dem Blumenfeld-Mindset wie er vor Tokio vor eurem Rennen am Start steht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen, aber das war jetzt vielleicht nochmal so das Wort nicht zum Sonntag, sondern Wort zum Vatertag.
Das ist super. Schönes Abschlusswort. Damit haben cool. Haben wir es heute geschafft? Haben noch mal so.
Ja, was heißt geschafft?
Das ist ein schönes Ende.
Ich freue mich jedes Mal.
Nein,
Nicky Boy. Selbst
also das ist so ein schönes Ende. Nochmal so ein schönes Takeaway für jeden.
Oh ja, guck mal, da kennt man wieder den Profi. Am Ende das Takeaway.
Am Ende das Takeaway. Das ist gut, dass man noch so positiv was mitnimmt. Und sagt, oh, geil, das mache ich jetzt. Das setze ich um. Also ich sehe schon die Leute jetzt, den Kuli, klick, 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 klick und sich auf ein vom weißes Blatt Papier setzen und anzufangen, ihren Tagesablauf für die 70-3-Rennen und Mitteldistanzrennen am Wochenende zu planen.
Die letzten 48 Geil. Stunden oder 72 sogar.
Ja, ist ab cool. Freitag, Nils.
Ab Freitag. Ja, wenn das Rennen Sonntag ist. Freitag, Samstag, Sonntag. Cool.
So sieht's aus. Cool, dann geh runter, knall den Paperoni rein.
Nee.
Lass die Sonne auf den Bauch scheinen.
Die ist wieder da.
Wir sprechen uns nächste Woche.
Als ich eben so geguckt habe, habe ich gedacht, scheiße, das sieht so aus. Kennst du diesen... Wenn du so diese weiße Linie hast am Bauch, wenn du diese Rolle hast, sondern also ich weiß gar nicht, ob ich das so will gerade. Ich glaube, ich gehe eher heute Nachmittag nochmal ein bisschen laufen.
Ah, das ist natürlich noch besser. Sehr vorbildlich, aber du bist im Urlaub, Nils. Mach das, was dir gut tut, wo du Lust drauf hast.
Genau. In diesem Sinne, euch ganz, ganz viel Glück am Wochenende. Schön,
dass gib Gas.
Am Arsch ist die Ente fett, also nicht das Rennen aufgeben, wenn es vorbei zu sein scheint, sondern ihr habt selber in der Hand. Am Zielstrich ist das Rennen vor Ende. Ganz, ganz viel Spaß
und
kommt vor allem, genau, habt Spaß. Großteil von euch sind Amateurathleten, da steht die Freude an erster Stelle, vergesst das nicht. Und diejenigen von euch, die richtig Schiss haben vom Rennen, ihr habt euch das selber ausgesucht. Ist wirklich so. Also wenn ihr wirklich denkt, warum mache ich den Scheiß, ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt auch wieder zurück ins Hotelzimmer gehen.
So, damit jetzt aber wirklich den Deckel drauf. Dritter Versuch. Tschüss.
Ciao. Ciao, ragazzi.